Wir wollen bei Hesekiel weiterlesen, Kapitel 1, Vers 28b. Dort schreibt Hesekiel: So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. Sie und ihre Väter haben bis auf diesen heutigen Tag wider mich gesündigt. Und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen: So spricht der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage, und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie sich aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben. Und darin stand geschrieben: Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, iss, was du von mir vor dir hast, iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir: Du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, geh hin zum Haus Israel und verkündige ihnen meine Worte. Denn ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das unbekannte Worte und eine fremde Sprache hat, sondern zum Haus Israel. Nicht zu vielen Völkern, die unbekannte Worte und eine fremde Sprache haben, deren Worte du nicht verstehen könntest. Und wenn ich dich zu solchen sendete, würden sie dich gern hören. Aber das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat harte Stirnen und verstockte Herzen. Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Ja, ich habe deine Stirn so hart gemacht wie einen Diamanten, der härter ist als ein Kieselstein. Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, die fasse mit dem Herzen und nimm sie zu Ohren. Und geh hin zu den Weggeführten deines Volks und verkündige ihnen und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr, sie hören oder lassen es. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, durch Jesus Christus hast du uns heute hier zusammengeführt. Und wir danken dir, dass, obwohl wir auch uns manchmal wie ein Haus des Widerspruchs benehmen, dass du heute Abend auch mit deinem lebendig machenden Wort zu uns reden willst. Herr, danke, dass du uns kennst und dass du uns trotzdem liebst und dass du heute deinen Boten Andreas mit deinem Wort beauftragst, es uns erneut zu sagen, zum wiederholten Mal, und dass du nicht aufgibst und dass du das dann auch im Mal uns deutlich machen willst. Herr, es ist ganz große Klasse, dass du zu uns kommst. Und wir spüren, was für eine Liebe dich treibt. Und so danken wir dir, dass du uns ermutigen willst an diesem Abend. Komm nun zu uns und rede zu uns. Amen.
Das Thema dieses Textes ist schnell gesagt. Es geht um die Berufung des Hesekiel. Und damit sind wir in dem ganz grundsätzlichen Aspekt einer solchen Prophetenberufung gelandet. Was ist einmal uns in Erinnerung zu rufen, wenn da so eine Prophetenberufung stattfindet? Dass wir im Alten Testament so zwei große Worttransportwege haben, die Gott sich ausgedacht hat. Der eine große Worttransportweg ist der Weg der Tora, des Gesetzes. Da transportiert er über Mose und den levitischen Dienst seine Worte in sein Volk hinein, einmal und immer wieder. Das ist vorgegeben, wer dafür verantwortlich ist, wie die Worte weiterzugeben sind. Und die Worte stehen ja auch schon fest, die sind ja schon da. Und der zweite große Worttransportweg, den Gott sich vorgenommen hat für sein alttestamentliches Gottesvolk, ist die Prophetie. Dafür muss er sich allerdings immer wieder einzelne Personen herauswählen, unabhängig von den Stämmen, die er nun beruft, an einem ganz bestimmten Zeitpunkt, einem ganz bestimmten Auftragsfeld, seine Worte weiterzugeben. Während das eine also vom Kontinuum geprägt ist, das hängt an einem Stamm, am levitischen Stamm, in der Weitergabe der festgesetzten Worte Gottes, hängt das andere an der Individualität und der einzelnen Berufung der einzelnen Personen. Und jetzt sind wir hier in diesem zweiten Bereich, in dem Bereich des prophetischen Wortes, wo Gott sich nun wiederum so eine Person, den Hesekiel, herausruft und ihn beauftragt, in seinem Namen seine Worte an sein Volk weiterzugeben. Wir haben bei diesen Texten im Eingang des Propheten Hesekiel den Eindruck gewonnen, in dem, was wir schon miteinander gelesen haben, dass das, was nun Hesekiel erlebt, für ihn unglaublich beeindruckend ist. Wir haben ja in dem ersten Teil bis Kapitel 1,28a die große Gottesvision des Hesekiel gehabt. Hesekiel kann eindrückliches Sehen vor dem Thron Gottes. Und jetzt geht's vom Sehen rüber in Teil 2, das Hören. Schwerpunkt in dem Teil heute Abend ist das Hören. Bevor Teil 3 kommt, nämlich das Umsetzen, die Tat. Also wir haben im ersten Teil das Sehen, im zweiten Teil heute Abend das Hören, im dritten Teil das Umsetzen, die Tat dessen, was er da gesehen und gehört hat. Also von Kapitel 1 bis am Ende von Kapitel 3 ist dieser Einstieg, ist diese Einführung des Propheten Hesekiel das große Thema. Und wenn wir es hier vor uns haben, auch heute Abend vor uns haben, entdecken wir sehr schnell, Hesekiel ist überwältigt von dem, was er da sieht und von dem, was er da hört. Das ist etwas, was ihm alle Kraft seines Lebens nimmt. Er liegt ja am Ende von der Vision anbeten vor dem lebendigen Gott. So übernehmen wir ihn quasi zum Start unserer Textlesung heute Abend. Das, was wir da haben, ist also nicht nett, ist nicht harmlos, sondern ist glasklar, steht vor uns, nicht wie nettes Allgäu, sondern eher wie Matterhorn. Ja, das ist ein großes, starkes Bild, was vor uns hier in Hesekiel 1 bis 3 gezeichnet wird. Er selber, der Hesekiel, ist mit da drin in dieser Vision, in dieser Audition. Er erlebt das intensiv mit. Er wird nicht irgendwie in Trance versetzt, er ist immer noch das Subjekt, aber gleichzeitig ist ein viel größeres, ein viel entscheidenderes, ein viel wichtigeres Subjekt da, nämlich der lebendige Gott selbst. der hier der Handelnde ist und der hier der Redende ist. Und das kommt allein dadurch zum Tragen, dass wir ja bei der Textlesung gemerkt haben, es kommt eine Anrede an den Hesekiel fast in einer übermäßigen Häufigkeit vor. Nämlich diese Anrede, bei Luther heißt es, du Menschenkind oder du Menschensohn, manchmal mit dem Du davor, manchmal fehlt auch das Du, wie auch immer. Wir haben 8-mal diese Anrede in diesem Abschnitt. Du Menschenkind, Menschenkind, du Menschenkind, Menschenkind. Immer wieder taucht das auf. Und diese Formulierung Menschenkind oder wie es eigentlich direkter heißt, eben Sohn eines Menschen, ist ja nicht eine Anknüpfung an das, was wir nachher im Propheten Daniel haben, sondern hier im Propheten Hesekiel wird ja damit etwas an Unterschied und an Distanz zum Ausdruck gebracht. Also auf der einen Seite haben wir den lebendigen Gott, seine ganze Autorität, seine ganze Macht, seine ganze Herrlichkeit, alles, was zu ihm gehört. Und auf der anderen Seite haben wir ein Exemplar, den Sohn eines Menschen. Das heißt, der dramatische Unterschied wird beschrieben. Dass das überhaupt funktioniert, dass der lebendige Gott zu einem Menschen reden kann, das steht staunenswert über Hesekiel 1, 2 und 3. Du, Hesekiel, du bist in Anführungszeichen nur ein Menschenkind. Und in dieser Rolle bist du. Und in dieser Rolle bleibst du auch, obwohl du meine Berufung hast. Aber du bist immer der Sohn eines Menschen. Und ich bin der lebendige Gott. Ich bin da und du bist da. Sehr deutlich wird hier der Unterschied in einer immer wiederholenden, klarstellenden Anrede zum Ausdruck gebracht. Das Menschenkind, der Hesekiel, bleibt das Subjekt. Aber das entscheidende Subjekt ist nicht der Hesekiel, sondern Gott selbst. Woran erkennt man das? Das erkennt man allein daran, dass da auf der einen Seite Hesekiel Aufforderungen enthält, aber die Aufforderungen, die er enthalten hat, gar nicht aus sich selbst heraus umsetzt. Also er wird zu etwas angesprochen und die Umsetzung erfolgt. Bestes Beispiel ist gleich der Einstieg in unseren Text. Wir haben die Ansprache, du Menschenkind, tritt auf deine Füße. Schon klare Ansage. Und dann heißt im nächsten Vers, und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Ja, wer war es denn jetzt? Er wurde angesprochen, der Hesekiel, stell dich auf deine Füße. Und gleichzeitig sagt aber der Text, indem ich also diese Botschaft hörte, kam der Geist und der Geist stellte mich auf die Füße. Merken Sie diese Doppelung. Er ist das Subjekt. Aber er begegnet hier einem noch viel, viel, viel größeren Subjekt, das nun in sein kleines Leben hineingreift. Und das entdecken wir immer wieder in diesem ganzen Stück. Er ist eben nur ein Menschenkind und er begegnet hier dem großen, dem allmächtigen Gott. Was sagt ihm Gott? Gott sagt, ich will mit dir reden. Ich will mit dir reden. Ich hörte einen Redenden, heißt als allerletzte Beschreibung in Kapitel 1. Und dann tritt auf deine Füße, ich will mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Jetzt wissen wir's. Darum geht's. Der lebendige Gott will mit Hesekiel reden. Was will er mit ihm reden? Was ganz Einfaches. Ich sende dich. Das ist es. Ich sende dich. Er bekommt einen Auftrag, er bekommt einen Sendungsauftrag und der Gesandte, dieser Prophet, dieser Bote des lebendigen Gottes ist also in dieser Rolle ganz klar in einer Abhängigkeit. Er macht nicht das, was er will, er macht nicht das, wozu er Lust hat, er macht nicht das, was man vielleicht hören möchte oder was gerade die Mehrheitsmeinung wäre, sondern er ist einem anderen zugeordnet, nämlich dem, der ihn gesandt hat. Er ist nur der Gesandte, er ist nur der Bote. Und er hat die Autorität, weil er der Gesandte, weil er der Bote des lebendigen Gottes ist. Das heißt, seine Autorität besteht in dem, der ihn gesandt hat. Und das ist die Kraft, die hinter dem Hesekiel tatsächlich steht. Und deswegen hat er eine Sache zu sagen. Du sollst den Israeliten etwas sagen. Du sollst ihnen sagen, heißt in Vers 4, so spricht der Herr. Und dann würden wir sagen, das ist ja nicht das, was er sagen soll. Das ist ja nur die Einleitungsformel. Aber genau das ist sie. Ja, das heißt, fortan sagt Gott zu Hesekiel, ist das deine Einleitungsformel? Du sagst jetzt nicht mehr, ich Hesekiel sage euch, sondern fortan ist das deine Formel, unter der du deinen Dienst zu tun hast, nämlich, dass du dem Volk sagst, so spricht der Herr. Doppelpunkt, Anführungszeichen unten, Zitat Gottes, Anführungszeichen oben, Ende. Das ist dein Job. Dafür sende ich dich diesen Hesekiel. Nun hat dieser Hesekiel das gehört, er steht also wieder auf seinen Füßen, der Geist hat ihn auf diese Füße gestellt, er bekommt diese Berufung, ich sende dich. Und nun muss er ja nun irgendwie reagieren. Sie wissen, auf eine Sendung hat man zu reagieren. Er ist ja immer noch ein Subjekt, er ist ja nicht in Trance, er ist keine Marionette. Er hat zu reagieren und die Reaktion des Hesekiel besteht darin, als der spezifische Befehl kommt, ist diese Schriftrolle, da hat er es getan. Er hat tatsächlich, wir kommen noch drauf, er hat tatsächlich diese Schriftrolle, diese Worte Gottes gegessen. Und damit hat er zugestimmt, hat er eingestimmt, hat er Ja gesagt zu dem, ich sende dich. Und dann heißt es, und ich aß die Schriftrolle. Ich aß sie. Und er sagt es noch einmal, ich tat meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen. Man spürt noch heute, 2500 Jahre später, wie Hesekiel baff war, was da abgelaufen ist mit ihm. Ich habe wirklich meinen Mund aufgetan und habe diese Schriftrolle gegessen. Ich habe zugestimmt, ich habe dieser Berufung Gottes mein Ja gegeben. Und fortan war das Leben dieses Priesters dort in der Diaspora, der zum Propheten wurde, ein komplett anderes. Er war damit beschlagnahmt. Er gehörte einem anderen. Ein anderer bestimmte jetzt über die Biografie und das Leben dieses Mannes. Und wenn der da nicht die Schriftrolle gegessen hätte, dann wüssten wir heute nichts davon. Aber in der Annahme dieser Sendung, in der Annahme dieser Berufung, in dem Essensvorgang, den er selber durchgeführt hat, es wurde ihm nicht in den Mund gestopft, sondern er hat diese Schriftrolle gegessen, sagt er, mein Gott, da bin ich. Ich nehme diese Sendung, ich nehme diese Berufung an. Und Hesekiel berichtet uns von diesem Wunder, das in seinem Leben passiert ist, durch den er zu einem Werkzeug des lebendigen Gottes wurde für sein Volk. So weit, so klar, so Matterhornartig steht diese Berufung vor uns. Wir kriegen am Ende von Kapitel 3 einen Doppelpunkt und wissen, das, was jetzt bis Kapitel 48 kommt, kommt aus dem Mund Gottes durch das Instrument des Hesekiel. Wenn wir aber uns jetzt diese Berufungsgeschichte noch einmal in einem zweiten Durchgang angucken, dann entdecken wir natürlich Phänomene, die uns stutzig machen. Und Phänomene, die uns stutzig machen, sind einmal die Beschreibung der Ausgangssituation, die hier Gott dem Hesekiel mitteilt. Also in welch eine Lage hinein soll Hesekiel nun diese Worte weitergeben und sagen? Da muss ich Sie ganz kurz daran erinnern, dass wir mit diesem Hesekiel in einer Phase der Geschichte Israels stehen, wo ein Teil des Südreiches Juda schon weggeführt war in die babylonische Gefangenschaft. Ein Rest war noch in Juda vorhanden, unter einer Abhängigkeit vom babylonischen Großreich. Es war aber schon angekündigt, dass das Gericht auch über diesen Teil hinwegziehen wird. Das heißt, es war damit zu rechnen, dass nicht nur die ersten zwei Wegwanderungen Richtung babylonische Gefangenschaft, sondern der dritte, letzte, abschließende große Teil noch ausstehen würde. In diese Phase hinein, in der Hesekiel schon bei den Weggeführten war, in der babylonischen Gefangenschaft, in diese Phase hinein hat der Hesekiel seine Botschaft an Israel zu richten. Und jetzt entdecken wir, dass Gott ihm eine Zustandsbeschreibung mitteilt, wo man beim Lesen denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Also eine Zustandsbeschreibung, die kann man nur als grauenvoll beschreiben, die ist grauenvoll. Es wird ein komplett geistlich desolater Zustand des auserwählten Gottesvolkes beschrieben. Und da müssen wir ganz kurz innehalten und sagen, womit haben wir denn gerechnet? Also vielleicht ist ja tatsächlich so, dass wir in einem normalen Nachdenken hätten sagen können, also dieses Volk, an das jetzt Hesekiel hier spricht, diese Weggeführten in der Diaspora, das sind ja Mitglieder des Gottesvolkes. Die haben in ihrer Vorgeschichte, ihrer Vorfahren erstens erlebt, dass das komplette Nordreich durch die assyrischen Herrscher schon entsprechend den Ansagen Gottes aufgeräumt wurde. War nichts mehr da. Komplett im Gericht verfallen. Es gab kein Nordreich mehr. Das haben die schon alles miterlebt in ihren Vorfahren. Und jetzt haben sie Propheten gehabt, unter anderem wie ein Jeremia, der gesagt hat, ihr lauft genau ins selbe Feld rein wie eure Vorfahren im Nordreich. Das, was die im Nordreich erlebt haben, das werdet ihr im Südreich, inklusive Jerusalem, inklusive Tempel, auch erleben. Wenn ihr nicht umkehrt. Sie marschierten weiter. Und dann kam die erste Wegführung, ein erster Teil, ein Elite-Teil. Daniel und Co., die sind schon weggeführt worden in die babylonische Gefangenschaft. Das muss doch eine Eruption ausgelöst haben in diesem Volk. Wie nah ist die Gerichtswelt Gottes? Wenn schon die ersten paar Tausend von uns verschleppt worden sind. Söhne, Töchter, schon weg. Die Elite, schon abgeschoben. Und dann kam hier die nächste Welle mit Hesekiel. Nochmal ein paar Tausend weg. Die weg waren, die einfach weg waren. Und da muss man doch eigentlich sagen, spätestens jetzt muss ein Erschüttern durch das Volk gehen. Und muss man sagen, Jeremia, hilf uns, dass wir, vielleicht können wir das noch abwenden. Vielleicht ist Gott gnädig, wie er schon manches Mal gnädig war, wenn wir wieder zurückkommen, wenn wir wieder in der Mitte landen, wenn wir wieder im Tempel ankommen, wenn wir wieder, verstehen Sie, das ist doch nicht so von der Hand zu weisen, oder? Man hätte doch eigentlich denken können, der Lage, müssten doch zumindest die in der Gefangenschaft sind, die in der Diaspora sind, sagen, Leute, betet, damit euch das nicht auch passiert, was uns hier schon passiert ist. Tausende von uns sind schon da. Die sind schon im Exil. Die müssen schon da leben. Fern der Heimat, fern vom Tempel, fern von Jerusalem. Das hätte man doch erwarten können. Man hätte erwarten können, dass Hesekiel Nein sprechen darf, in Anführungszeichen, eine aufbrechende Bußbewegung. Und Sie haben so gelesen, was der Zustand war. Man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Und die erste Beschreibung ist die brutalste, aber die fällt uns, dummerweise Heidenchristen, nicht so sehr auf. Denn da heißt es ja, sage zu den Israeliten, dem abtrünnigen Volk. Und das, was da steht, das ist der absolute Hammer. Denn da steht in der hebräischen Sprache, sage dem abtrünnigen Goyim. Und die Goyim, das wissen wir auch als Heidenchristen, das ist die Beschreibung für die heidnischen Völker. Und diese Beschreibung, diese Distanzbeschreibung, die kriegt jetzt wer? Die kriegt jetzt Israel selbst. Das heißt, Goyim sind jetzt wer? Das ist Israel. Das heißt, das, was sie immer gesagt haben, die anderen und wir sind das auserwählte Volk. Und jetzt sagt Hesekiel durch Gott, es ist gerade umgekehrt. Mein Volk bekommt die Beschreibung, die eigentlich den Goyim gehört. Israel hat Heidenstatus erlangt. Das Niveau der Heiden. So weit runter seid ihr gekommen, dass ich euch nur noch ansprechen kann als auf dem geistlichen Level, ansonsten der Goyim. Aufrührisch, abtrünnig. Das muss man sich mal bewusst machen. Ihr habt die Bundesgeschichte als eine Bundesbruchgeschichte zu beschreiben. Nicht nur ihr, auch eure Väter waren derselben Linie unterwegs. Das ist ein unglaubliches Gottesurteil, was da steht. Ein Gottesurteil, dass er seinem Volk sagen muss, in dieser Lage, ich bedenke, diese Lage ist ein völlig inakzeptabler geistlicher Zustand in meinem Volk. Von einem Hauch von Buße, von Umkehr, meilenweit nichts zu sehen. Zweiter Teil der Zustandsbeschreibung ist ja genauso. Er sagt, ich schicke dich zu einem Volk, und er sagt dann in dieser Ausgangssituation, die haben
harte Köpfe und verstockte Herzen. Harte Köpfe und verstockte Herzen. Das sind Betonschädel, die wir da haben im Südreich, in Juda und in der Gola, in der entsprechenden Diaspora, dem Exil der babylonischen Gefangenschaft. Betonschädel. In Bezug auf was? Unempfänglich haben sie sich gemacht gegenüber den Worten Gottes. Unempfänglich gemacht gegenüber den Worten Gottes. Das ist kein Schnipp, das ist ein Prozess. Das ist richtig Arbeit. Wenn man sein Gewissen so lange bearbeitet, bis es so betonhart wird, dass kein Wort Gottes mehr ankommt, da muss man richtig lange gearbeitet haben. Da muss man richtig lange betoniert haben, bis Gott nicht mehr in meinem Kopf und nicht mehr in meinem Herzen ankommt. Und sagt, genau solche Betonschädel sitzen in Jerusalem und sitzen in der babylonischen Gefangenschaft. Und die sind Mitglieder meines Volkes, sagt Gott. Und dann sagt er noch was. Sie sind ein Haus des Widerspruchs. Komischer Ausdruck für uns. Mit dem Begriff Haus wird zum Ausdruck gebracht, da gibt es nicht mal einen Sonderfall im Sinn von, dummerweise ist da noch einer mit dabei, der lebt bis neben der Spur. So ein Haus heißt, die Gesamtgemeinschaft tickt so. Haus heißt, die Gesamtgemeinschaft tickt so. Wie tickt sie? Sie tickt im Widerspruch, in der Widerspenstigkeit. Sie ist in einem bewussten Kontra gegenüber Gott. Und das kommt, sage und schreibe, Sie haben es ja in der Lesung gehört, 6-mal vor. Und so 6-mal wie in einem Refrain, wie in einem Chorus, der lebendige Gott, das sagt, genau so hört er diese Melodie der Widerspenstigkeit auch. Wenn er Israel reden hört, dann hört er diese Melodie der Widerspenstigkeit. Und dazu gehört auch dann die Beschreibung, sie sind stachelige Dornen und Skorpione. Das ist ja jetzt echt ausreichend, oder? Und natürlich darf man das fragen, das müssen wir fragen. Was ist denn los? Was ist denn mit deinem Volk los, mein Gott? Was ist denn da passiert? Wie konnte es dazu kommen? Das war das Volk, was den Tempel bekommen hat. Das Volk, das Psalm 27 hörte, ich will hingehen in die Städte deines Hauses und freue mich an deinen Gottesdiensten und den Festzeiten in deinem Tempel. Und jetzt sagt Gott, ihr seid Goyim, ihr seid Haus des Widerstands und des Widerspruchs. Ihr seid stachlig wie Dorn, ihr habt Betonschädel. Was ist denn da passiert? Kann es das geben? Kann es das wirklich geben? Und wir spüren ein wenig die Kraft dieses Textes, dass er uns das vor Augen führt, dass Menschen, die zum Gottesvolk gehört haben, aufgrund ihrer Wegentscheidung sich so weit weg bewegen, dass so eine Zustandsbeschreibung da ist. Nochmal, wir sind nicht in irgendeinem fernen Heidenvolk. Wir sind in seinem Volk. Und sein Volk ist so weggedriftet, dass Gott dem Hesekiel zum Start seines Prophetentums diese Zustandsbeschreibung mitgeben muss. Und spätestens da sind wir miteinander zusammen und sagen, also das darf mir nicht passieren. Das darf mir nicht passieren. Das will ich doch nicht. Ich will doch nicht, dass Gott vor ihn, dass Gott vor mir, dass Gott vor uns steht und wenn er eine Zustandsbeschreibung ablegt, solches Vokabular nennen müsste. Das wäre furchtbar. Wenn er quasi sagen müsste, ihr lebt so oberflächlich, man kann nur sagen, das ist von einem richtigen, normalen, durchschnittlichen Heiden nicht mehr zu unterscheiden. Was er so Tag für Tag produziert, ist kaum ein Unterschied erkennbar. Goyim, wie die Heiden. Oder dass er uns sagen kann, ihr seid Betonköpfe. Ich komme meine Worte nicht mehr bei euch an. Ich schlage euch das Losungsbüchlein um die Ohren, aber es kommt nicht mehr an. Ich kann euch noch sonst was sagen. Ich komme nicht mehr an. Ihr seid nicht mehr empfänglich. Es berührt euch nicht mehr in eurem Geist, in eurem Sinn, wenn ein Wort vom lebendigen Gottes in euer Leben hineingesprochen wird. Das sind Betonköpfe. Und ihr singt diese ekelhafte Melodie gegen den lebendigen Gott in eurer Widerspenstigkeit, was Gott alles falsch gemacht hat und was er nicht richtig gemacht hat und wo er sich nicht zu verhalten hat, wie wir das wollen. Dann singen wir unsere Melodie der Widerspenstigkeit. Das will ich nicht, das will ich. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will nicht, dass Gott auch nur anteilig in mein Leben eine solche Zustandsbeschreibung reingeben muss. Ich will es nicht. Und das ist ja eine glasklare Ansage, zu sagen, ich muss auch nicht. Ich muss nicht. Ich muss nicht. Ich muss nicht da reinkommen. Das ist das neutestamentliche Evangelium. Also genau das, was wir, wenn wir das hören und es uns anfängt zu gruseln und wenn wir an der einen oder anderen Stelle merken, was da für ein Sog in eine falsche Richtung geht, dass eine Zustandsbeschreibung bei uns anfängt, wo wir sagen, nein, 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 falscher Weg, falscher Kurs. Das führt in Beschreibung meines Lebens, die will ich von meinem Gott nicht hören. Dann sind wir durch Christus autorisiert, umzukehren. Das dürfen wir. Es ist das Vorrecht der Kinder Gottes, umzukehren. Sag, mein Gott, das ist falsch mit meinem Betonschädel. Das ist falsch mit meinem oberflächlichen Heidentum. Das ist nicht gut, welche Melodie ich da dir gegenüber singe. Ich kehre um. Oh, das ist ein Geschenk, ein Vorrecht, ein absolutes Vorrecht. Und natürlich ist klar, ich habe mich, als der vorbereitet war und dann entdeckt hat, dass wir heute Abend mal vorher gedacht, ja, das passt. Da dürfen wir hinkommen, wir dürfen zu ihm hinkommen. Und sagen, Herr Jesus, reinige mich von Zustandsbeschreibungen, die du über mein Leben aussprichst, die mir vor Augen stehen, die nicht gut sind. Richtig. Das ist eine. Diese Ausgangsbeschreibung. Und dann natürlich haben wir das Zweite, was wir entdecken. Es gibt ja eine Auftragsvergabe. Das Zweite ist diese Auftragsvergabe. Und wenn wir diese Auftragsvergabe nach dieser Ausgangssituation uns anschauen, dann entdecken wir, dass wir zuerst einmal, uns das jetzt natürlich vor Augen steht, dass allein das, dass es eine Auftragsvergabe gibt, ist schon sensationell. Ach, Sie kennen doch Ihre normalen zwischenmenschlichen Beziehungen, die Sie so pflegen. Wenn Sie jemanden als Betonschädel beschreiben und auf heidnischem Niveau und komplett krass in seiner gottlosen Melodie, was machen Sie? Sie brechen den Kontakt ab und sagen, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Cut, bleib du da und ich bin hier und zwischen uns ist hoffentlich ein großer Abstand. Das wäre die normale Reaktion, zwischenmenschlich komplett klar. Allein, dass Gott überhaupt hier einen Propheten noch beauftragt, ist schon die Sensation. Und das nächste an der Sensation ist, dass Gott immer noch redet. Dass Gott immer noch redet. Dass er tatsächlich noch eine Markierung setzt. Er sagt, die sollen sehen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Aber er stellt ihn nicht nur als ein sprachloses Denkmal dahin, sondern er gibt ihm ja Worte, die er zu sagen hat. Gott redet noch. Und er ist da. Er ist da. Und das natürlich für uns völlig Überraschende ist, zu wem er tatsächlich hier den Hesekiel schickt. Zu wem hätten Sie denn den Hesekiel geschickt? Sie hätten den Hesekiel geschickt, ich sage es mal in meiner Welt, vielleicht ist es bei Ihnen ganz anders, aber ich hätte den Hesekiel geschickt zu denen, die doch halbwegs einen Resthauch von Gottesfurcht in sich tragen. Da gibt es noch ein paar Reste, um Jeremia herum, da in Jerusalem hängend. Es gibt noch ein paar in der babylonischen Gefangenschaft. Daniel, Hesekiel, natürlich gibt es noch eins. Da hätte ich Hesekiel hingeschickt als Mutmacher, nach dem Motto, halte durch in dem ganzen Siff. Das macht Gott nicht. Wissen Sie, was da steht? Du Menschenkind, ich sende dich zu zu den Israeliten. Das war nun absolut nicht zu erwarten. Maximal war ja noch zu erwarten, ich sende dich zu denen, die schon in der Diaspora sind, die schon weggeführt worden sind. Diese armen Zigtausende von Gefangenen, die dann schon im Exil ihr Dasein fristen mussten. Nein, ich sende dich zu den Israeliten. Gut, wenn ich zu den Spezialheiligen und zu denen in der Gefangenschaft, dann maximal zu denen in Juda. Denn die waren ja noch da. Aber in der Sanderweise sagt hier Gott, ich sende dich zu den Israeliten. Und sie wissen ja jetzt mit mir, in dem Sinn Israel, hallo, gab's ja gar nicht mehr. Die waren im Nordreich ja schon lange weg und verstreut irgendwo im Assyrischen Reich mehr oder weniger untergegangen. Der lebendige Gott, merken wir es, selbst jetzt noch am Ende des Südreiches Juda, gibt die Gesamtperspektive für sein zerstreutes, zerstörtes, gerichtsreifes Volk als Ganzes nicht auf. Wahnsinn. Zweiter Teil bei der Auftragsvergabe kann nur als Überschrift drüber stehen. Pure Gnade dieses Gottes. Es ist komplett irre, was Gott macht. Wie er hier auftritt. Wie er dasteht. Wie er Hesekiel beruft. Wie er weitergeht. Wie er bei aller nüchternen Beschreibung der Lage nie und nimmer Abstand nimmt von seinen Zusagen und seiner Bundestreue und seinen Plänen und seinen Gedanken. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Und zu dem Gott kommen wir nachher, wenn wir an den Tisch von Jesus Christus treten und beten ihn an über dieser Gnade und dieser Bundestreue und dieser Liebe, mit der er auch unser Leben erreicht hat und nicht aus unserem Leben mehr weichen wird. Du bist treu, mein Gott. Du bist so treu. Das zeigt uns die Auftragsvergabe. Aber wir brauchen ein bisschen Zeit nach der Ausgangssituation, der Auftragsvergabe, uns jetzt noch die Ausrüstungsbeschreibung ein bisschen als Drittes anzugucken. Denn der Hesekiel, der soll ja in die Arbeit gehen. Der muss ja jetzt loslegen. Der hat ja jetzt diese Aufgabe als Bote, als Gesandter. Und was braucht er denn jetzt für eine Ausrüstung, dass er jetzt diesem Volk auch einen entsprechenden Dienst tun kann? Und da entdecken wir ja hier in Hesekiel 2 und Kapitel 3, ja noch den Anfang, den wir gelesen haben, eine ganz erstaunliche Ausrüstungsbeschreibung. Erster Teil der Ausrüstungsbeschreibung für diesen Gesandten, für diesen Boten. Das gilt nun nicht nur für Hesekiel, das gilt in gleicher Weise neutestamentlich. Er bekommt eine umfassende göttliche Aufklärung. Die hat er jetzt. War er bisher vielleicht noch naiv? Hat er bisher von Gottes Volk vielleicht noch anders oder wie auch immer gedacht? Jetzt weiß er, wie Gott den Laden beurteilt. Das ist ein riesengroßer Unterschied, wer mit welchen Augen was anguckt, richtig? Die Selbstbeschreibung des Scholtes Juda sieht ganz anders aus als die Beschreibung, die Gott von seinem Volk gibt. Und Hesekiel orientiert sich jetzt an der Beschreibung, die Gott ihm von seinem Volk gibt. Er bekommt eine umfassende göttliche Aufklärung. Er ist nicht naiv, er ist nicht idealistisch. Er denkt nicht, das ist ein netter Job und ein paar nette Menschen, denen ich da begegne, mit denen ich ein paar kluge Gespräche über Gott und die Welt habe. Was für ein Leben werde ich haben? Sondern er weiß fortan, ich bin einem Volk zugewiesen, einem tiefen geistlichen Schaden, die in einer unglaublichen Ausgangslage drin sind, aber über die Gott mit einer faszinierenden Gnade und einer anhaltenden Botschaft mich hineingestellt hat. So, wenn Sie das hören, haben Sie eine sehr schöne Beschreibung für Ihren Zustand heute. Nein, wir sind nicht idealistisch. Nein, wir sind nicht naiv. Nein, wir sind nicht in der Meinung, das wird alles nett und locker und wir kommen dann mit unserem Jesus und den vermarkten wir ein bisschen, dann wird das schon irgendwie werden. Nein, die Ausgangsbeschreibung innerhalb des Geistlichen und außerhalb des Geistlichen ist sehr desolat, aber führt nicht zu einem aggressiven Vorteil, führt nicht zu einem resigniven Verschwinden, sondern der Hesekiel weiß, die Gnade mit anhaltender Botschaft ist über diesem Volk da. So, und mit dem Gedankengang sieht er fortan, nicht naiv und geistlich sauber, sein Volk, mit dem er zusammenlebt. Das ist das eine. Ganz wichtige Ausrüstungsbeschreibung, diese göttliche Aufklärung, die bewahrt uns vor vielen Fehlwegen, die sich da so christlich auftun könnten. Das Zweite bei dieser Ausrüstungsbeschreibung ist etwas für uns kurz zu interpretierendes, nämlich Gott sagt hier ja, ich habe dich, Hesekiel, zu einer diamantharten Persönlichkeit gemacht. Und das könnte jetzt falsch ankommen. Das könnte jetzt falsch ankommen. Denn so ganz diamantharte Typen sind ja jetzt nicht gerade das, was wir so jetzt meinen, brauchen zu müssen. Ich mache dich diamanthart. Kann ganz falsch verstanden werden. Aber sie werden ja, wie es hier gedacht ist. Was diamanthart meint, sieht man daran, dass noch jemand diamanthart war. Nämlich Jesus. Dass ich mein Angesicht hart gemacht habe wie einen Kieselstein, heißt nämlich von Jesus. Und da merken Sie, da ist das nicht falsch gebraucht. Da ist nicht eine Härte im negativen Sinn gemeint. So wenn hier der Hesekiel parallel zu Jesus, Sie können das nachlesen im Jesaja 50, Vers 7, da wird es vom Messias gesagt, wenn also hier Hesekiel parallel zu dem Messias Diamant hart gemacht wird, dann in dem Sinn, dass Hesekiel nicht einknickt. Und das wäre das Normale gewesen. Alle sind anders. Alle finden mich blöd und bescheuert. Und das, was ich zu sagen habe, ist nie Mainstream und kommt gar nicht gut rüber. Und ich mache da auch keine Likes mit. Und irgendwie kriegen wir nicht richtig die Kurve. Also müssen wir uns irgendwie anpassen. Nein, 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 sagt Gott. Ich habe dich diamanthart gemacht. Ich habe dich diamanthart gemacht, dass du deinen Auftrag nicht veränderst, dass du dein Profil nicht veränderst, dass du die Inhalte nicht anpasst. Denn wenn du deinen Auftrag veränderst und wenn du dein Profil anpasst und wenn du die Inhalte anpasst, dann kann kein Heil mehr geschehen. Dann gehst du unter im gesamten Siff und dann ist das, wofür ich dich hingestellt habe, zum Guten in diesem Volk, nicht mehr möglich. Neutestamentlich, wenn Salz nicht mehr salzt, man kann es vergessen. Aber solange noch Salz Salz ist, beißt es auch. Richtig? Richtig. Ich habe dich Diamant hart gemacht. Ein ganz wichtiger Aspekt. Er gibt nicht auf. Er hat einen Auftrag, hinter dem das Motiv der Gnade, das Motiv der Zurechtbringung, das Motiv des göttlichen Willens steht. Und deswegen ist das eine wichtige Ausrüstung für neuzeitliche, neutestamentliche Jesus-Leute. Diamanthart, wie Jesus, damit sie nicht in die falsche Spur kommen. Er hat sich nicht abbringen lassen. Sehen Sie Jesus? Passionswoche. Da hätte es 1000 Möglichkeiten gegeben, abzubiegen. 1000 Möglichkeiten. Das zu verhindern, das abzuschwächen, das anders zu diskutieren. Alles möglich. Und wir danken ihm von tiefsten Herzen Ewigkeiten, dass er sein Angesicht hart gemacht hat wie einen Kieselstein. Und diesen Weg des Gehorsams, der Liebe, der Hingabe, der Profilierung durchgezogen hat. Nur dadurch ist uns das Heil widerfahren, von dem wir alle leben. Ausrüstungsbeschreibung. Das ist das eine, die umfassende göttliche Aufklärung. Das zweite, die diamantharte Persönlichkeit. Das dritte, das Zeichen dieser umfassende göttliche Aufklärung. Das zweite, die diamantharte Persönlichkeit. Das dritte, das Zeichen dieser zu essenden Schriftrolle. Das ist ja stark. Echt stark. Also ich skizziere, es ist nicht so sehr das Sattwerden an den Worten Gottes. Das ist ein Aspekt, den haben wir ja auch in der Bibel. Jeremia Kapitel 15, dein Wort hat meine Speise, so oft ich es empfing. Richtig. Oder 5. Mose 8, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das ist eher der Ernährungscharakter, also Wort Gottes macht mich satt. Ja, es schwingt ein bisschen mit, aber der Kern, Sie merken das, der Kern ist was anderes. Der Kern ist, es wird in mich aufgenommen, gehört fortan zu mir. Ich habe es in dem Sinn verinnerlicht. Es ist meins. Es gehört mit Leib und Seele zu meiner Person. Und deswegen kriegt er das zu essen. Jetzt können Sie mit mir in die Hunderte von Seiten kluger Ausleger reingehen, die sagen, ist das ein Realvorgang? Ist das ein visionärer Vorgang? Hat er wirklich physisch das Ding gegessen? Kann man das essen? Papier kann man essen. Das, verdutteln Sie sich nicht. Sehen Sie diese Person in der Gegenwart des lebendigen Gottes, wie er diese Schriftrolle in sich aufnimmt. Und fortan gehören die Worte Gottes zu Ezekiel dazu. Er ist nicht nur einer, der ab und zu mal ein Wort Gottes hat. Verstehen Sie? Bei dem mal ein Bibelvers vorbeikommt. Sondern Wort Gottes ist er in seiner Person. Das gehört zu ihm. Und jetzt wird es so schön neutestamentlich. Deswegen muss ich jetzt einen Schluss stellen. Denn jetzt haben Sie mit mir ja eine breite Autobahn ins Neue Testament und stehen unmittelbar im Johannesevangelium. Das Wort ward Fleisch in Jesus. So, und den nehmen wir auf. Und der gehört zu uns. Richtig? Also ich habe nicht nur ab und zu mal einen Kontakt zu Jesus. Ich spreche mal wieder mit Jesus. Sondern ich und Jesus sind eins. Stehen Sie? Und das ist Abendmahl. Das Abendmahl. Jetzt kriegen Sie nachher ein Stück Brot und einen Schluck Wein und erleben genau Hesekiel 3. Ich nehme ihn auf. Ich dokumentiere, er gehört zu mir. Ich habe nicht etwas von ihm, ich habe ihn. Ich habe nicht nur ab und zu mal einen Kontakt mit ihm, er lebt in mir. Das ist was ganz anderes. Und deswegen ist das natürlich eine Ausrüstungsbeschreibung, die bewegt uns ganz, ganz tief. Neutestamentliche Boten, neutestamentliche Gesandte, ja, umfassende göttliche Aufklärung, ja. Ja, diamantharte Persönlichkeiten, ja, wie Jesus. Aber verinnerlicht mit dem Wort Gottes, das da Jesus heißt. Dann ist gut. Dann ist gut. Dann können wir losziehen. Also, Fazit. Raus aus einer gruseligen göttlichen Ausgangsbeschreibung. Ich darf umkehren. Lobpreis der Gnade unseres Gottes. Er hat nicht aufgehört, zu seinem Volk zu stehen. Er gibt keine Pläne und seine Treue gibt er nicht auf. Und Teilhabe am gegessenen Wort Gottes. Teilhabe am Christus. Christus in mir und ich in ihm. Und jetzt Jetzt können wir miteinander Abendmahl feiern. Allmächtiger Gott und Vater, Herr Jesus Christus, jetzt danken wir dir für diesen Abend, den du uns in dieser Woche wieder geschenkt hast. Wir danken dir für diese geistlichen Zäsuren, für diese geistlichen Pausen, die unser innerer neuer Mensch so dringend braucht. Wir danken dir für Lied, für Gebet, für Gemeinschaft, für dein Wort. Und wir danken dir, dass wir auch zusammen sein dürfen, Herr Jesus Christus, an deinem Tisch. Wir treten in deine Gegenwart hinein und dürfen uns reinigen lassen von dem, was nicht zu uns gehört, wenn wir uns in dein Licht stellen. Wir dürfen dich anbeten über deiner Gnade, deiner Treue und deiner Verbindlichkeit. Und wir danken dir, dass wir dich in uns haben und wir in dir sind. Lob, Preis, Anbetung und Ehre sei dir, unserem Gott. Amen.